Change for Rare. Wissen verbinden, Perspektiven schaffen.
Herzlich willkommen bei Change for Rare. Ich bin Professor Christian Dierks, Fachanwalt, Facharzt, Professor für Gesundheitssystemforschung und habe die spannende Aufgabe, Sie durch Perspektiven, Insights und Diskussionen zu seltenen Krankheiten, Orphan Diseases, zu führen. Mit der Initiative Change for Rare will Alexion das Wissen um die Versorgung seltener Krankheiten bündeln und zugänglich machen. Denn noch immer warten Patienten mit einer seltenen Krankheit rund 5 Jahre auf die korrekte Diagnose. Noch immer stehen nur wenigen Patienten mit seltenen Krankheiten geeignete Medikamente zur Verfügung. Um Wissen zu verbinden und Perspektiven zu schaffen, führe ich Gespräche mit Experten zum Thema Research vom Suchen und Finden bei seltenen Krankheiten. Tauchen Sie ein in die Perspektiven aus den Bereichen Patientenvertretung, Recht, Kinder- und Jugendmedizin, Studien und klinische Forschung, Forschungsverbünde, Arzneimittelhersteller, klinische Forschung und Register. Vor 20 Jahren sind auf europäischer Ebene die Zulassungsverfahren für Arzneimittel für seltene Krankheiten neu gestaltet worden. Die Politik hat damit einen Anreiz gesetzt, mehr an diesen Krankheiten zu forschen und mehr Arzneimittel für betroffene Patienten zu entwickeln. Die Rechnung ging auf. Jährlich werden ca. 10 bis 15 neue Wirkstoffe speziell für seltene Krankheiten entwickelt. Angesichts von etwa 7.000 seltenen Krankheiten ist das aber nach wie vor ein Tropfen auf den heißen Stein. Viele Patienten haben aufgrund dieser Fortschritte in der Gendiagnostik zwar mittlerweile die Chance auf eine exakte Diagnose, sind aber von einer effektiven und wirksamen Arzneimitteltherapie meistens weit entfernt. Die Pandemie lässt alle anders gerichteten Herausforderungen in den Hintergrund treten und die finanzielle Challenge der Sozialsysteme führt zu der Diskussion in Politik und Gesellschaft, ob man sich eine weitere Förderung der Orphan Drugs überhaupt noch leisten kann oder will. Der neuen Regierung fällt in dieser Situation nun eine besondere Rolle zu, das Gesundheitssystem zu reformieren, aber das nicht zulasten der Patienten mit seltenen Erkrankungen zu tun. Dabei können die digitalen Möglichkeiten, aber auch die enge Einbindung der Patientinnen und ihrer Angehörigen sowie eine gute Kommunikation eine wichtige Rolle spielen. Der Experte Professor Dr. Hermann Haller ist Direktor der Klinik für Nieren- und Hochdruckerkrankungen an der Medizinischen Hochschule Hannover, der MHH. Er ist außerdem Präsident des Mount Desert Island Biological Laboratory in Bar Harbor, Maine, USA. Seine wissenschaftlichen Schwerpunkte liegen in der Pathogenese und den Folgen des Bluthochdrucks, der diabetischen Nephropathie, der Nierentransplantation sowie der Endothelzellfunktion bei Nieren- und Gefäßerkrankungen und der Signaltransduktion. Lieber Herr Haller, Sie sind Experte im Bereich der klinischen Forschung. Sie haben sowohl in Deutschland als auch in China Studienzentren aufgebaut und leiten diese bis heute. Ihre Arbeit wurde international mehrfach durch wissenschaftliche Preise und Auszeichnungen anerkannt und Sie beraten international pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen. Meine erste Frage an Sie. Sie sitzen in den Editorial Boards von insgesamt 9 international angesehenen medizinischen Fachzeitschriften. Wie haben sich die Forschung an seltenen Krankheiten und das Interesse darüber zu publizieren in den letzten Jahren auch aus Ihrer Perspektive entwickelt? Gibt es genügend Anreize für Wissenschaftler im Bereich der seltenen zu forschen?
Ja, lieber Herr Dierks, herzlichen Dank. Ich freue mich auf die Diskussion über die Rolle seltener Erkrankungen in der klinischen Forschung, aber auch in der Verbindung von klinischer Forschung und Basic Research. Die Frage, wie hat sich das entwickelt, kann man zuerst einmal uneingeschränkt positiv beantworten. Die von Ihnen schon angesprochenen Initiativen haben dazu geführt, dass mehr auf dem Gebiet von seltenen Erkrankungen geforscht wird. Früher waren das eher Orchideenfächer, wo es wirklich nur wenige ausgesuchte Forscherinnen und Forscher gab, die sich damit beschäftigt haben. Das ist breiter geworden. Das heißt, die Möglichkeit, dort Arzneimittel einzuführen, hat auch die Begeisterung für die klinische Forschung hat dort zugenommen. Wenn man sich das genauer anschaut, dann finde ich, dass die Anreize, sich damit zu beschäftigen, wirklich auf verschiedenen Ebenen liegen. Einmal ist es für die Kliniker interessant. Seltene Erkrankungen stellen klinische Herausforderungen dar. Seltene Erkrankungen stellen die klassische klinische Untersuchung ganz in das Zentrum. Es ist patientenorientiert, es ist patientenzentriert. Wenn man seltene Erkrankungen diagnostizieren möchte, dann muss man sich auf den Patienten und auf die individuelle Ausgestaltung der Erkrankung beim Patienten einlassen. Das führt zweitens dazu, dass wir auch im Bereich der Diagnostik neue Methoden entwickeln müssen. Wir müssen differenzierter werden. Wir haben uns lange, und das habe ich auch sehr intensiv gemacht, mit der Frage von Blutdruckmessung für alle und welche Parameter muss man im Urin messen, herumgeschlagen. Das hat eine ganz andere Bedeutung für die seltenen Erkrankungen. Und dann die Forschung. Man kann vor allen Dingen mit Hilfe neuer Methoden wunderbare Analysen von Patientenmaterial durchführen. Wir haben Single-Cell-Analysen aus Biopsien inzwischen. Wir haben eine sehr stark entwickelte humane Genetik, die wir einsetzen können dafür. Das heißt, das sind alles positive Anreize. Und jetzt muss man das nur noch, und dazu brauchen wir schon die Politik, gerade in Deutschland brauchen wir die Unterstützung in der universitären Forschung und in der akademischen Forschung insgesamt. Jetzt muss man die Plattformen dafür schaffen, dass man alle diese wunderbaren Ansätze tatsächlich umsetzen kann. Und das bedeutet die entsprechende Förderung dieser Forschung, aber auch intensive Zusammenarbeit zwischen Akademie und der pharmazeutischen Forschung.
Also plädieren Sie doch dafür, auch mehr Anreize zu setzen, wenn ich das gerade richtig rausgehört habe.
Ja, es muss deutlich werden für die Forscherinnen und Forscher, dass das Initiativen sind, die längerfristig sind. Das heißt, dass es sich tatsächlich lohnt, für junge Forscherinnen und Forscher sich darauf einzulassen, dass das, wie ich schon am Anfang gesagt, nicht Orchideen sind, sondern dass das ein Zweig der Forschung ist, der notwendig ist, der nicht kurzlebig ist, sondern dass es sich lohnt, in die Spezifikationen der Störungen tatsächlich einzuarbeiten.
Das müsste dann ja auch schon in der Lehre beginnen, dass wir als Hochschullehrer auch in der Ausbildung schon den Fokus darauf legen und nicht wie das früher oft passierte, dass man sich auf das Häufige fokussierte und das Seltene so ein bisschen beiseite wischte.
Ja, da haben Sie völlig recht. Also wie ich schon anfangs gesagt habe, in der Ausbildung bedeutet das, dass die klinische Untersuchung der Patienten, also eine sorgfältige Anamnese, auch eine genetische Anamnese der Patienten, ganz wichtig geworden ist. Das ist ja in den letzten Jahren in der Ausbildung eher zurückgestellt worden. Man hat sehr rasch eine apparative Untersuchung der Patienten gefordert, aber für seltene Erkrankungen ist das wichtig und ich denke, wir werden auch im Laufe des Interviews noch darauf zu sprechen kommen. Es ist aber auch wichtig, dass wir in der Pharmakologie und in den Grundlagenfächern, in den klinischen Fächern auch über diese seltenen Erkrankungen reden. Das ist nicht ohne Herausforderung. Gerade zum Beispiel in der Pharmakologie, da gab es bislang 12 antihypertensive Medikamente. Das war schon viel. Aber jetzt, wenn wir zum Beispiel an Inhibitoren des Komplementsystems denken, ist das natürlich deutlich mehr geworden und man muss sich dort in der Lehre auf komplexe Zusammenhänge einlassen.
Auf das Komplement kommen wir ja nachher auch noch mal zu sprechen. Ich würde jetzt gerne zwei Stichworte anschneiden, Journal Ranking und Impact Factor. Das sind ja Indikatoren mit dem Versprechen der Objektivität für die quantitative Bewertung von Forschungsleistungen. Wie beeinflussen diese Indikatoren die Verteilung wissenschaftlicher Ressourcen? Wie sehen Sie das? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Forschung an seltenen Krankheiten?
Das ist eine schwierige Frage, weil man natürlich als Wissenschaftler zwei Seelen in der Brust hat. Das eine ist, dass man gerne Informationen so weit streuen möchte und so offen haben möchte als möglich. Auf der anderen Seite ist der Review-Prozess, der etabliert ist, führt schon dazu, dass wir bessere Arbeiten haben, auch wenn es sehr anstrengend ist, in den hochrangigen Journals zu publizieren, fokussiert, wenn er gut gemacht ist, dieser Review-Prozess durchaus. Das heißt also, auf der einen Seite sollte man die Publikation öffnen, sodass die Information rasch verfügbar ist. Auf der anderen Seite brauchen wir Mechanismen, und der Review-Prozess ist jetzt nicht der schlechteste, da bin ich ganz konservativ, um Dinge zu fokussieren und sie in die richtige Richtung zu treiben. Heißt allerdings für seltene Erkrankungen, dass das nicht einfach ist. Man kommt mit Hilfe der seltenen Erkrankungen nicht von vornherein in die großen, in Anführungszeichen, Journale. Das heißt also, dort wäre es wichtig, dann auch deutlich zu machen, dass gerade für spezielle Indikationen die Information in kleineren Zeitschriften, in fokussierten Zeitschriften wichtig ist.
Kommen wir mal auf eine Ihrer konkreten Erfahrungen zu sprechen, zur PNH, der paroxysmalen nächtlichen Hämoglobinurie. Da haben Sie im Jahr 2020 in einer Publikation die Wirkung eines Medikaments untersucht, das inzwischen auch zugelassen ist. Können Sie uns an diesem konkreten Studienbeispiel mal die besonderen Herausforderungen beschreiben, die sich in der klinischen Forschung am Beispiel der PNH ergeben haben?
Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel. Die PNH als Erkrankung war eine von diesen seltenen Erkrankungen, die zwar in der Lehre eine Rolle spielen, auch klinisch eine Rolle spielen. Das waren Patienten, die man diagnostiziert hat, schlechte Prognose. Aber mit Hilfe der Entwicklung von neuen Medikamenten ist die Erkrankung selbst wieder interessanter geworden. Das heißt, man muss das leider sagen, in der Medizin, in dem Augenblick, wo wir eine Therapiestrategie entwickeln, werden Erkrankungen interessanter. Man könnte das zugespitzt sagen, wenn man einen Nagel hat, dann findet man schon eine Stelle, wo man den Nagel einschlagen kann. Und das wirkt sich aber über diese Erkrankung hinaus aus. Man hat dann aus der Erkenntnis von bestimmten therapeutischen Ansätzen, findet man dann Möglichkeiten, mit diesen Therapeutika in andere Bereiche zu gehen. Das heißt also, da weitet sich das Spektrum der therapeutischen Möglichkeiten aus. Und andererseits stellen wir dann plötzlich fest, dass Mechanismen, an die wir vorher gar nicht gedacht haben bei manchen Erkrankungen, dass die bei Erkrankungen bei ganz anderen eine wichtige Rolle spielen.
Das sind in der Tat bemerkenswerte Entwicklungen. Ich erinnere mich an die Neurologievorlesung Anfang der 80er Jahre, die bei uns regelmäßig mit der Diagnose endete, weil für viele der Erkrankungen eben keine therapeutischen Optionen zur Verfügung standen. Da sind wir auch in der Neurologie inzwischen deutlich weiter. Eine große Herausforderung für Patienten mit den seltenen Erkrankungen ist der lange Weg zur richtigen Diagnose. Da haben wir in diesem Forum schon öfter drüber gesprochen. Und deswegen ist ja auch die Forschung bezüglich der Diagnostik eine ganz bedeutende. Sie haben eine Ausgründung gemacht, Mosaic Diagnostics, mit einer einzigartigen Technologie für die Analyse des Proteoms, mit der man indikationsspezifische Biomarker nachweisen und Diagnosen stellen, aber auch Krankheitsverläufe kontrollieren und die Funktionsweise neuer Wirkstoffe testen kann. Wie schätzen Sie diese Technologie ein? Hat die auch das Potenzial, den Diagnoseprozess seltener Erkrankungen zu beschleunigen?
Ja, also unbedingt. Zuerst einmal ganz generell, wir brauchen bessere diagnostische Verfahren, um die Komplexität der seltenen Erkrankungen besser abzubilden. Nehmen wir ein Beispiel. Wir haben ein Medikament für die Behandlung von atypischem hämolytisch-uremischem Syndrom, AHUS, lebensgefährliche Erkrankung, kommt in sehr unterschiedlichen Ausprägungen und wir können das sehr gut behandeln. Trotzdem wir jetzt seit 8 Jahren ein Medikament haben, haben wir immer noch keine klare Diagnostik für diese komplementassoziierte Erkrankung. Das heißt also, dort muss entwickelt werden. Sie hatten Mosaix angesprochen. Das ist jetzt 20 Jahre her, dass wir dort ein neues Verfahren der Proteomanalyse eingesetzt haben. Das haben wir in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt. Und man hat natürlich gelernt daraus. Gerade für die seltenen Erkrankungen sind solche diagnostischen neuen Verfahren ganz wichtig. Wir haben am Anfang gedacht, wir könnten diese Proteomanalytik im Urin einsetzen, vor allen Dingen für diabetische Nephropathie. Aber da hat sich dann rasch herausgestellt, das kann man, aber es ist ein relativ teures Verfahren. Und eigentlich ist die Domäne dann von solchen neueren diagnostischen Verfahren tatsächlich, das sind seltene Erkrankungen, weil dort leiden die Patienten, Sie hatten schon darauf hingewiesen, wirklich jahrelang oft unter Beschwerden. Und das ist ein breites Spektrum. Wir haben ja ein Zentrum für seltene Erkrankungen hier bei uns in der Abteilung, zum Beispiel renale Vaskulitiden, also Gefäßentzündungen, die hauptsächlich sich in der Niere manifestieren. Die können Sie auch im Hörsystem manifestieren oder in den Augen oder an ganz anderen Stellen. Und dazu bedarf es dann der klinischen Diagnostik. Und deshalb möchte ich noch einmal darauf zurückkommen. Also neue Verfahren, so wie Mosaix, aber auch die gründliche klinische Untersuchung durch erfahrene Medizinerinnen und Mediziner, das steht und ist ganz wichtig bei der Diagnostik seltener Erkrankungen. Lassen Sie mich noch eines hinzufügen. Dort spielt künstliche Intelligenz eine Rolle. Also die Kommunikation mit Informationssystemen, und auch hier sind wir am Arbeiten mit Firmen in Berlin und international, dass man sich unterhalten kann mit künstlicher Intelligenz. Bei der Diagnosefindung spielt eine ganz wichtige Rolle.
Ja, das ist eine wichtige prinzipielle Frage, die wir hier gerade angeschnitten haben für die Diagnostik der Zukunft. Und ich möchte abschließen auch mit unserer Frage zur Zukunft und den Anforderungen gewissermaßen, was Sie sich wünschen würden. Wie kann die Wissenschaft mit gegebenenfalls auch der Unterstützung von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik vorgehen, um das Anreizsystem für die Forschung an seltenen Krankheiten zu verbessern?
Ich glaube, dass es auf verschiedenen Ebenen schon Ansätze gibt, aber die sind wichtig, die weiterzuentwickeln. Zuerst einmal Patientenorganisationen. Gerade bei seltenen Erkrankungen ist es ganz von erheblicher Bedeutung, wenn sich Patienten zusammenschließen und aus der Kommunikation zwischen Patientenorganisationen und der klinischen Forschung, aber auch der Grundlagenforschung dort Ansätze sich entwickeln. Das sehen wir für viele Erkrankungen und das ist ganz verdienstvoll. Zweitens hat das natürlich auch etwas mit der finanziellen Unterstützung für die Forschung zu tun. Ich arbeite nun viel in den USA und es ist schon interessant zu sehen, dass wir eben beides brauchen. Wir brauchen die staatliche Unterstützung von Forschung, aber wir brauchen auch die private Unterstützung, um manche Entwicklungen rascher vorantreiben zu können. Es ist wichtig, auf der Ebene von Forschung Karrierewege zu haben, welche die Bedeutung von kleineren wissenschaftlichen Gruppen auf dem Gebiet für seltene Erkrankungen unterstützen, dass man dort konsequent arbeiten kann. Wir brauchen Anreizsysteme für Diagnostik und nicht dieses Argument, das ist sowieso zu teuer, das wollen wir erst gar nicht entwickeln. Wir kommen ohne eine ausgefeilte Diagnostik gar nicht weiter bei seltenen Erkrankungen. Und dann letztendlich die Unterstützung von neuen Medikamenten. Dort muss ich sagen, auch aus eigener Erfahrung, ist immer noch die Tendenz, immer das Gleiche zu unterstützen. Das heißt also, ein erfolgreiches Medikament, eine erfolgreiche Strategie führt dann gleich zu einem MeToo-Verfahren, wo dann 2, 3, 5 gleiche entwickelt werden. Und die Bereitschaft, sich einzulassen auf neue Gebiete, auch auf die Untersuchungen in bekannten Erkrankungen von Mechanismen, die bislang noch nicht im Fokus standen. Dort brauchen wir mehr Unterstützung. Da brauchen wir eine größere Bereitschaft. Und obwohl alle Welt den Begriff im Munde führt, Thinking outside the box, Thinking outside the box findet immer noch zu wenig statt.
Ja, vielen Dank, lieber Halle, dass Sie das für uns einmal durchsortiert haben auf den verschiedenen Ebenen. Danke auch für Ihre aufschlussreichen Antworten zu unseren teilweise doch schwierigen Fragen. Und ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen und den anderen Experten dann in unserem Roundtable. Vielen Dank erstmal für heute.
Lieber Herr Dirks, herzlichen Dank. Es war mir eine Freude.
Ich fasse die Kernbotschaften von Herrn Professor Halle noch einmal zusammen. Bisherige Initiativen waren erfolgreich, um die Forschung im Bereich seltener Erkrankungen zu fördern. Doch die Anreize müssen langfristig aufrechterhalten werden, damit sich diese Veränderung auch nachhaltig etabliert. Es ist wichtig, auf der Ebene von Forschung Karrierewege zu haben, in denen man konsequent und nachhaltig arbeiten kann. Die PNA, die paroxysmal nächtliche Hämoglobinurie beispielsweise, war eine von diesen seltenen Erkrankungen, die man zwar diagnostizieren konnte, wozu es aber lange keine Therapie und nicht so gute Prognosen gab. Mithilfe der Entwicklung neuer Medikamente ist die Erkrankung selbst wieder interessanter geworden. Von dort weitet sich das Spektrum der therapeutischen Möglichkeiten dann aus. Wir kommen ohne eine ausgefeilte Diagnostik gar nicht weiter bei seltenen Erkrankungen. Auch wenn neue Diagnoseverfahren häufig noch teuer sind, können sie besonders im Fall von seltenen Erkrankungen Einsatz finden, weil der Leidensdruck doch sehr hoch ist. Bei der Diagnosefindung von seltenen Erkrankungen spielt auch KI zukünftig eine große Rolle. Und schließlich, Thinking outside the box findet immer noch zu wenig statt. Es gibt eine starke Tendenz in der Entwicklung neuer Arzneimittel, den bereits erfolgreichen Strategien einfach zu folgen. Und dann haben wir plötzlich 5 Alternativen für eine Orphan Disease auf dem Markt. Wir brauchen mehr Bereitschaft, sich auf neue Gebiete und Herausforderungen einzulassen. Weitere spannende Perspektiven und Insights finden Sie als Video und Podcasts auf www.changeforrare.com. Neugierig? Dann lesen, schauen und hören Sie rein. Am 15. Juni 2022 findet der nächste Roundtable statt. Dort erörtern wir das Thema Research vom Suchen und Finden bei seltenen Krankheiten. Melden Sie sich jetzt schon an und bleiben Sie up to date, wenn wir wieder Wissen verbinden und Perspektiven schaffen. Wir freuen uns auf Sie.